Ich freue mich über meinen heutigen Gast, Birgit Gattringen. Sie ist zertifizierte Family Trainerin nach Jesper Juhl, Kindermentaltrainerin in Ausbildung und Mama von zwei Jungs. Sie wünscht sich von ganzem Herzen ein harmonisches Familienumfeld für Kinder, in dem die Kinder selbstbewusst und stark fürs Leben heranwachsen können. Das macht sie nicht nur für sich, sondern auch für andere Familien auf starkekids.com. Liebe Birgit, du vertrittst genau wie ich die Werte und die Haltung nach Jesper Juhl. Ich möchte dieses Gespräch gerne beginnen und dich fragen, was du von Konsequenzen in der Erziehung hältst.
Ja, danke schön für dieses Gespräch und für diese Möglichkeit. Freut mich natürlich auch sehr. Ja, zum Thema Konsequenzen. Also ich sehe Konsequenzen dasselbe wie Kritik, wie Bestrafungen, wie Androhungen, nämlich ein Ausdruck von verbaler Gewalt. Und verbale Gewalt erzeugt eines im Kind, nämlich Scham. Und Scham ist das, was im Kind ein Gefühl erzeugt, dass es falsch ist, dass es nicht richtig ist, so wie es ist, und dass es auch nicht richtig fühlt, so wie es gerade fühlt. Und dass es auch nicht sozusagen diese Bedürfnisse, die sie gerade hat, dass die gesehen werden dürfen, dass die erlaubt sind. Und das ist einer der kritischen Punkte, das sehr an dem Selbstwertgefühl der Kinder nagt. Und heutzutage wird ja sehr oft von logischen und natürlichen Konsequenzen gesprochen. Da sagen ja viele Ratgeber, das muss sozusagen gleich mit dem Verhalten vom Kind einhergehen und dann wird es gerechtfertigt, dass man hier einschreitet oder vielleicht sogar Grenzüberschreitungen macht. Ich finde das auch ein bisschen kritisch, weil es gerade da wieder diese Impulse der Kinder missachtet und auch wieder diese Impulse und dieses Bedürfnis der Kinder ignoriert. Ich würde es besser finden, wenn man, also ein Beispiel hergenommen, dass man sagt, ein Kind hämmert mit dem Hammer gegen die Fensterscheibe und das bei den logischen, natürlichen Konsequenzen, wie oft von manchen Ratgebern so empfohlen wird, ist es jetzt, den Hammer wegzunehmen und wegzureißen. Ich würde es besser finden, wenn man die Hand vom Kind fixiert, ruhig sagt, hey, ich sehe, du willst hämmern, hier geht's nicht, schau, ich zeige dir, wo es geht. Ja, also diesen Impuls des Kindes anzuerkennen und dann umlenken in eine konstruktive Art und Weise, wo es machbar ist und wo es keinen Schaden hat, wo nichts kaputt geht, wo sich das Kind auch selbst nicht gefährdet oder andere gefährdet. Und somit ist für mich logische oder natürliche Konsequenzen eigentlich nicht ein Rückschluss aus einer Außenwirkung, sondern wirklich von der Sache aus. Ja? Also wenn das Kind zum Beispiel das Glas umschüttet, es fällt zu Boden und der Saft ist ausgeronnen, kann das Kind jetzt nichts mehr trinken. Das heißt, sie muss es wieder selbst einen Saft organisieren. Also diese Lernschleife findet da eigentlich besser statt, wenn sie wirklich aus der Sache heraus diese Konsequenz selber spüren. Also da bekommen die Kinder eine Selbstwirksamkeit zu spüren und für sie erlebbar. Genau.
Also das bedeutet, dass dir wichtig ist, wenn dein Kind etwas ausschüttet oder etwas passiert, dass du deinem Kind zeigst, Fehler passieren, das ist dir jetzt passiert, du weist darauf hin, aber du stellst auch sicher, dass es hilft, zumindest hilft, den Schaden zu beheben oder das Ausgeschüttete wieder sauber zu machen. Also dass es auch spürt, Fehler sind in Ordnung, sie passieren, aber ich muss auch selbstwirksam mich beteiligen, dass das wie gut gemacht wird.
Genau, und hier ist eben ganz wichtig, dass es dann neutral beschrieben wird, die Situation, eben wie du gerade gesagt hast, Fehler, es kann passieren, es ist ein Unfall passiert, aber eben dann diese altklugen Kommentare zu lassen, so wie, na, siehste, habe ich dir doch gleich gesagt oder nicht schon wieder. Also da Sollte man einfach Abstand davon halten, die dann das so rauspurzeln, diese Sätze, diese typischen. Genau.
Genau, oder du bist noch zu jung für das, oder du
Ja,
musst noch
genau.
warten, du kannst das noch nicht. Ist alles sehr, nicht sehr motivierend für ein Kind.
Ja, genau. Und nur aus dieser, also Sie können diese Lernschleife, diese natürliche Lernschleife lernen Sie nur durch dieses Selbsterleben. Sie lernen das nicht durch Androhungen und nicht durch Bestrafungen. Und ja, ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt, Ihnen auch so diese Selbstverantwortung mitzugeben, den Kindern. Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen und das ist ein Prozess. Aber ganz ein wichtiger Entwicklungsschritt.
Du hast jetzt Bestrafung erwähnt und dass durch die Bestrafung sie eigentlich nicht das lernen, was wir wollen, dass sie lernen. Was löst sonst noch deines Erachtens Bestrafung aus? Wie wirkt sich das auf das Kind aus?
Ja, also Bestrafung arbeitet mit der Scham vom Kind und auch mit der Angst vom Kind. Ja, eben diese Scham, nicht richtig zu sein, nicht gut genug zu sein und auch mit der Angst, dass die Bezugsperson das Kind nicht mehr bedingungslos liebt. Also das ist so dieser Punkt. Natürlich, Androhungen und Bestrafungen funktionieren leider, ja. Es ist, weil das Kind einen natürlichen Reflex hat, dem Elternteil immer zu gefallen und immer die Nähe sucht und immer den Kontakt sucht zu der Bezugsperson, zum Elternteil. Und wenn dieser Kontakt oder dieses Nähebedürfnis von uns ausgenutzt wird oder missbraucht wird, dann passiert eben das, dass das Kind unsicher gebunden wird und da aus dieser Angst entsteht dann oft entweder emotionale Leere, wirklich Lähmung, oder es geht in die andere Richtung, nämlich Aggression, Wut und Frustration.
Ich würde es eine wunderschöne Gelegenheit finden, jetzt mit dir mal die drei Begriffe Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein anzuschauen, weil doch alle ziemlich verschieden sind und oft kann man es nicht genau beschreiben, wo die Differenzen sind. Und ich denke, du bist eine wunderbare Person jetzt, um das mal aufzuzeigen.
Ja, gerne. Also Selbstvertrauen hat im Prinzip was mit dem zu tun, was ich kann, was ich leiste als Person. Das ist im Prinzip die Fähigkeit von etwas. Ja. Das kann man durch Training, durch Übung verstärken und vergrößern. Es ist wirklich sozusagen diese Außenwirkung. Ja. Wenn ich ja, dieses Vertrauen habe, dass ich in eine Fähigkeit von mir habe. Selbstbewusstsein ist im Prinzip sozusagen die Funktion von einem Selbstwertgefühl, nämlich sich selbst bewusst zu sein und sich selbst gut reflektieren zu können und realistisch reflektieren zu können vor allem. Ja? Also das Selbstbewusstsein kann eher, also entweder ins Unrealistische gehen oder ins Übertriebene, also das ist übertrieben oder untertrieben. Das heißt, oft gehen Kinder, die man glaubt, die sehr selbstbewusst sind, die gehen dann eher in diese Prahlerei oder Angeberei oder so ganz so stark nach außen wirkend, haben aber oft meistens ein sehr geringes Selbstwertgefühl. Oder es geht immer auch, wenn es untertrieben ist, also auch nicht realistisch eingeschätzt, eine ständige negative Grübeln von seinen eigenen Handlungen. Also dieses Selbstbewusstsein geht wirklich um das eigene Wahrnehmen als meine Person. Und das Selbstwertgefühl ist jetzt so dieser innere Kern. Also wer bin ich? Was halte ich von mir selbst? Das ist so diese innere Stütze, dieses innere Wohlfühlen. Das ist eigentlich der Grundpfeiler unserer psychischen Gesundheit. Und meines Erachtens nach ist das eigentlich der wichtigste Punkt. Ja, das ist oft vielleicht auch mit Selbstliebe benannt, Selbstgefühl oder Selbstwertgefühl. Also diese Begrifflichkeiten gehen einher mit dem Thema dieser psychischen Gesundheit, diese innere Stütze, diese innere Stärke, dass man sich ja für sich selbst auch ein gutes Gespür hat, ja, dass man gut mit sich ist, ja, und jeden Tag so ein Stückchen mehr von sich selbst kennenlernt und es auch wertschätzt mit all seinen Stärken und Schwächen.
Mhm.
Genau.
Und wie kann ich, also wir Eltern, wir wollen ja alle, dass unsere Kinder ein starkes Selbstwertgefühl haben, dass sie es entwickeln können. Wie kann ich mir Mühe geben, um meinem Kind mit mehr Verständnis auch zu begegnen, damit es die Gelegenheit hat, dieses Selbstwertgefühl auch zu stärken?
Ja, ich glaube, da gibt es einfach mehrere Ansätze. Also ich finde, mit einem Verständnis dem Kind entgegenzukommen, ihr braucht es einmal ganz viel Wissen. Ich glaube, dass wir alle irgendwie so ins kalte Wasser geworfen sind als Eltern und nicht wirklich die guten Vorbilder gehabt haben, weil eigentlich zu unserer Vorgenerationszeiten waren einfach die Themen anders. Ja? Man hat viel weniger gewusst von der Entwicklung, von der psychischen Gesundheit. Und die Themen waren einfach, ja, da ist wirklich eher um das Überleben gegangen. Ja? Wie gestalte ich meinen Berufsalltag? Das waren eigentlich so die Hauptthemen. Da haben sich die Eltern nicht wirklich darum gekümmert, wie ich das Kind jetzt psychisch stark mache. Ja? Da ist hauptsächlich gegangen, dass es körperlich gesund ist. Ja? So, es waren einfach andere Themen. Und deshalb glaube ich, dass wir eben so diese fehlende Vorbilder haben. Und deshalb ist es einfach wichtig, sich selbst Wissen anzueignen über Gefühlsregulation, über die Gehirnentwicklung, über die Anerkennung von Bedürfnissen, über die Entwicklungsschritte der Kinder. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass ich bereit bin, also dass ich den Willen mit mir habe, aus dem Verhalten, aus den Kindern, aus dem Zusammenleben, aus der Beziehung lernen zu können, zu wollen. Ja. Ich finde, unsere Kinder sind die größten Lehrmeister, wenn man es annimmt, ja. Und für die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn man hier dem Kind, da begegnet man dem Kind ganz anders, wenn man so eine innere Haltung hat. Ja, dann kann man dem Kind begegnen, auch wenn es schwierig ist, mit einem, ja, Dankeschön, dass du mein Leben bereicherst. Durch dich habe ich neue Grenzen erfahren, von die ich vorher noch nicht gekannt habe. Dankeschön dafür. Ja. Also das ist eine ganz andere innere Einstellung und somit auch ein ganz anderer Zugang zum Verständnis fürs Kind.
Ich finde es so schön, dass du sagst, dass es so viel mit Wissen zu tun hat, weil sie kommen ja wirklich nicht mit einem Manual, die Kinder. Und es ist wunderbar, wenn Eltern bereit sind, sich wirklich weiterzubilden. Also es ist ja ein Learning by Doing und dass man dann wirklich fortlaufend das Interesse zeigt, mehr zu erfahren über die Entwicklung, über Möglichkeiten, über dass man auch reflektiert und sich überlegt, wie ist jetzt der Tag verlaufen, was hätte ich besser machen können. Es hat wirklich sehr viel mit Wissen und mit der eigenen Weiterentwicklung und Offenheit zu tun. Ich finde das ein wichtiges Stichwort.
Genau. Also ich finde es, also ganz der essentiellsten Themen ist es, für sich zu sorgen, ja. Und wirklich zu schauen, wenn es mir gut geht, dann hat es Auswirkungen auf die gesamte Familie. Das ist zwar oft schon sehr überstrapaziert und wenn es mir oft schlecht gegangen ist und ich mir dachte, oh Gott, Hilfe. Und dann kommt jemand und sagt, Selbstfürsorge, haben wir immer schon gedacht, oh Gott, wie soll das jetzt noch gehen? Wo soll ich die Zeit jetzt noch für Selbstfürsorge hernehmen? Aber mittlerweile weiß ich es echt, das ist der Grundpfeiler schlechthin. Ja. Und wenn es, ja, es gibt diesen alten Spruch, der immer noch Gewähr hat, eben, wenn es dir geht, geht es den anderen gut. Und sorge für dich und für dein Wohlbefinden, dann strahlst du das auch deiner Familie gegenüber aus.
Absolut, und das hat wirklich viel auch zu tun mit einem gesunden Rhythmus, den man ja wirklich pflegen kann und auch immer wieder anpassen kann in der Familie, damit es mir gut geht und allen anderen auch. Also damit ich die Organisation von verschiedenen Dingen anpasse, wenn es nicht funktioniert, mit der halt mit der Abendroutine, mit der Schlafenszeit, mit dem so viel kann angepasst werden. Und wieder hat es mit Wissen zu tun und mit einem gesunden Rhythmus, der ja wirklich immer wieder reflektiert und angepasst werden kann. Wie sieht das bei dir aus mit dem Tagesrhythmus, der für dich wichtig ist und für den du denkst, dass er deiner Familie hilft?
Ja, ich glaube, so ein Rhythmus ist am besten über Vorbildwirkung vorzuleben. Und ich glaube, dass dann der gesunde Rhythmus automatisch von den Kindern übernommen wird. Also bei uns gibt es nicht wirklich irgendwelche starren Regeln, sondern es ist einfach ein fließender Rhythmus. Ja? Und wenn es einmal nicht so ist, dann ist es auch okay. Und ich sage immer, eine Regel oder ein Ritual muss dir dienlich sein. Also es soll nicht ein Ritual sein, der dann immer für immer besteht und du eigentlich dann mit dem Kind kämpfst, dass dieses Ritual oder diese Regel umgesetzt wird, sondern es muss immer für dich und für die Beziehung zu deinem Kind dienlich sein. Das ist so der entscheidende Punkt. Und wenn es nicht mehr so ist, dann muss man einfach flexibel sein, offen sein, kreativ sein und da neue Wege zu suchen.
Jesper Juhl hat ja oft vom kompetenten Kind gesprochen und möchte gerne mit dir noch kurz darüber sprechen, was er da genau gemeint hat. Und ich denke, es hat jetzt auch viel mit dem zu tun, was du gesagt hast, dass man eben, wenn man so einen Rhythmus und Rituale einführt, dass man halt doch auch auf das Kind schauen soll und hören soll, weil das Kind ist kompetent genug, um uns auch Impulse und Signale zu geben, was wir anpassen müssen. Dass wir nicht so selbstzentriert alles in unserem Kopf haben, sondern wirklich auch die Augen und die Ohren offen haben, immer wieder.
Genau. Ja, ich glaube einfach auch so dieses Flexibelsein und weniger Angst vor der Zukunft zu haben, das ist, glaube ich, auch so ein entscheidender Punkt, weil wenn jetzt halt einmal irgendwie was komplett anders läuft wie sonst, haben viele Eltern die Angst, dass es dann plötzlich immer so sein wird. Ja, wenn ich quasi einmal nachgebe, dann wird das Kind immer das verlangen. Und da in dem Vertrauen zu bleiben, dass es ja, es gibt immer Ausnahmen, das Leben ist bunt und vielfältig und ja, dem Kind damit auch sozusagen eine gewisse Flexibilität anzueignen, was ja, das Leben ist Veränderung und Leben ist ein Prozess und besteht nicht nur aus starren Regeln und Ritualen, sondern da gibt man, glaube ich, ganz viel Grundkompetenz den Kindern mit. Ja.
Und was ja auch die Kompetenz des Kindes blockiert, ist diese Überbehütung, die wir oft ausüben. Und du hast über Angst gesprochen und ich finde es so ein wichtiges Stichwort, dass uns die Angst wirklich oft blockiert und wir das Kind gar nicht mehr kompetent sein lassen können und die Erfahrungen sammeln können. Du hast auch Verantwortung schon erwähnt. Vielleicht können wir da noch ein bisschen darüber sprechen, wie das Kind zu mehr Eigenverantwortung kommt, was wir eigentlich dem Kind wünschen.
Ja, ich habe da eher diesen Ansatz, wenn ein Kind in die Selbstständigkeit kommt, in diese Unabhängigkeit kommt, braucht es zuerst einmal eine ordentliche Nährung von der Abhängigkeit. Ja? Die Kinder sind ganz lange Zeit von uns abhängig. Das ist so, das ist Faktum. Ja? Wir geben ihnen Haus, wir geben ihnen Kleidung, wir geben ihnen Essen. Also sie sind abhängig von uns und das schon eine längere Zeit. Ja? Und da sie nicht falsch in diese Unabhängigkeit zu drängen, wenn sie jetzt schon gewisse Kompetenzen haben oder gewisse Selbstständigkeit zu haben, sondern sie trotzdem immer wieder einzuladen in diese Abhängigkeit, Und da sozusagen ein warmes Nest zu bieten für das Kind, ist, glaube ich, auch ein ganz wertvoller und wichtiger Beitrag, was man als Elternteil da geben kann. Also wenn jetzt das Kind zum Beispiel gerade gelernt hat, die Schuhe sich selbst anzuziehen, dann ist das super, ja. Die haben ganz viel, also wie sagt man, Ausdauer, so, dass sie das lernen und das wirklich üben und Schritt für Schritt und wirklich langsam und jeden Tag ein bisschen mehr. Und es ist wunderbar, was es dann kann, aber das kann man feiern und wirklich würdigen, aber sie dann bitte nicht unbedingt in diese Selbstständigkeit drängen. Vor allem, wenn dann ein Kindergarten abgeholt wird oder es einfach wirklich einen anstrengenden Tag schon hinter sich hat, dann ist es für die Kinder wirklich anstrengend, dann noch in diese Selbstständigkeit zu sein. Dann vielleicht auch gerade das erworbene Wissen oder das erworbene Können dann anzuwenden, ist für die Kinder echt schwierig. Und wenn wir dann sagen, hey, ich weiß, du kannst es schon und wenn du Hilfe brauchst, bin ich da und ich helfe dir wirklich sehr, sehr gerne, dann bittest du als Elternteil diesen sicheren Hafen und dieses warme Nest und gibst, kannst das wirklich auch mit deiner Fürsorge nähren. Und dieses vorzeitige Drängen in diese Selbstständigkeit ist, glaube ich, nicht unbedingt immer förderlich.
Ja, und ich denke, man muss halt wieder die Augen aufmachen und wirklich gut zuhören können und das eigene Kind auch kennen, damit man abschätzen kann, ob es jetzt pure Bequemlichkeit ist oder ob es mit Stress aus der Schule zu tun hat. Und es gibt viele Impulse, die uns sehr, sehr viel auch sagen. Wenn wir da hinschauen und hinhören können, bekommen wir auch die Impulse, dass wir entscheiden können. Aber ich finde es sehr wichtig, was du gesagt hast, also dass man nie irgendwie so schaut, oder? Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, nein, ich möchte diese Eigenverantwortung trainieren, dass ich mein Kind nicht mehr spüren und fühlen kann. Das ist genau wie du sagst, eigentlich das Nest ist ja im Vordergrund, das ist die Sicherheit, die es braucht, vor allem wenn außerhalb des Hauses so viel passiert.
Genau. Also das Kind kann erst in die Unabhängigkeit kommen, wenn sie gut gesättigt ist in der Abhängigkeit.
Ja. Wie sagst du denn zu Hause deinem Kind Nein?
Ja, prinzipiell bin ich ein Fan von einer Ja-Umgebung. Das bedeutet wirklich so, die Umgebung vorzubereiten, dass man nicht ständig Nein sagen muss, weil es ist halt echt anstrengend für das Elternteil, ja. Und wirklich auch sehr entmutigend für die Kinder. Und ja, ich glaube, da gibt es einfach ganz viele Kleinigkeiten, was man da gut vorbereiten kann, damit sie eben, weiß nicht, einen Wasserkrug, einen kleinen nimmt, wo sie selber einschenken können, anstatt dass man so eine 2-Liter-Karaffe hat. Ja, also einfach so Kleinigkeiten im Alltag anzupassen, damit man auch sozusagen diese Ja-Umgebung vorbereiten kann und diese Ja-Umgebung umsetzen kann. Und sonst ist es einfach ganz, ganz wichtig, diese persönliche Grenze auszudrücken. Ja? Also nicht irgendwie Grenzen, die man glaubt, man muss es sagen, weil sich das so gehört oder das typische Mann darf das nicht. Ja? Das Kind kennt keinen Mann, das ist nebulos, ja, das schwirrt irgendwo im Raum herum, hat keine Person, das hat keine Realität für das Kind. Und da ist es ganz wichtig, hier wirklich zu schauen, was brauche ich jetzt in dem Moment, was ist mir jetzt gerade wichtig. Also die persönliche Grenze kannst du erst ausdrücken, wenn du in dir eine Klarheit hast. Und die ist, glaube ich, oft wirklich nicht so leicht rauszukitzeln. Ja? Da braucht es wirklich einen guten inneren Check, kurzes Innehalten, Durchatmen und zu schauen, okay, was ist jetzt wirklich wichtig für mich und was brauche ich jetzt gerade in diesem Moment? Und dann kann ich das ausdrücken.
Und ich denke, wenn die Kinder größer sind, ist das ebenfalls ausschlaggebend, sehr wichtig, die eigenen Grenzen auch bekannt zu geben. Was wären deine Vorschläge, wenn jemand seinem eigenen Kind beginnt, nicht mehr glaubt oder irgendein Missvertrauen irgendwie dazwischen, zwischen Kind und Vater oder Mutter steht. Wie kann man dem entgegenwirken, dass, ja, dass das Vertrauen wieder da ist?
Ja, ich glaube, da braucht es einen ganz einen ehrlichen Blick auf die Beziehung. Also da, Erziehung ist im Prinzip Beziehungsarbeit und es gibt nicht die eine Methode und die eine Lösung, sondern es ist immer eine Beziehungsarbeit. Und gerade wenn es Probleme gibt, muss man sich ganz ehrlich und beinhart die Beziehung anschauen. Auch hinterfragen, habe ich schon das Vertrauen missbraucht vom Kind? Wie schaut denn die Kommunikation aus von mir zum Kind? Sind das Prägungen mit Moralbotschaften oder mit kleinen Verletzungen oder eben mit Beschämungen? Also da wirklich einmal einen ehrlichen Blick darauf zu werfen und dann in den Dialog zu gehen mit dem Kind und gemeinsam Lösungen zu finden und das Kind wieder ein Stück besser kennenzulernen. Was steckt denn hinter der ganzen Sache? Ja.
Ja, das ist wirklich ausschlaggebend. Wenn das Kind jetzt noch kleiner ist, eigentlich bei allen Kindern, wenn ich als Mutter oder Vater denke oder auch spüre, dass es sehr, sehr ängstlich ist, vor allem auch außerhalb des Hauses, es ist sehr ängstlich, es ist schüchtern. Und ich mache mir Sorgen wegen dem Selbstvertrauen meines Kindes. Etwas Positives tun, damit ich dem entgegenwirken kann. Was ist da deine Erfahrung? Wie finden, damit es diese Ängste und Schüchternheiten überwinden?
Ja, also da ist vor allem auch wichtig zu wissen, dass Angst und Schüchternheit ein natürlicher Instinkt ist. Ja, das ist ein Instinkt, der dem Schutz des Kindes dient. Und der gilt nicht zu unterbinden oder wegmanipulieren. Ja, also da gilt es anzuerkennen und zu sehen, dass das Kind ja, jetzt Angst hat vor dem und dem und dem oder eher schüchtern ist. Also das ist so der erste Schritt, einmal zu wissen, es ist okay, ja. Und die Angst wächst sich in einer gewissen Art und Weise dann aus, wenn das Kind lernt, die Gefühle mischen zu können. Das heißt, Kinder bis 6, 7 Jahre erleben ja ein Gefühl zu einer Zeit. Ja, also wenn es wütend ist, dann ist es nur wütend. Bei uns in unserem Gefühlsregulationsprozess findet ja schon ganz viel mehr statt. Also bei uns, wenn wir zum Beispiel gerade die Absage kriegen, dass unsere Reise storniert wurde vom Reisebüro, dann sind wir momentan enttäuscht, wütend, aber gleichzeitig haben wir Hoffnung, dass wir vielleicht eine andere Reise finden, die auch super passt oder vielleicht noch eine bessere Reise. Also wir haben so diesen inneren Dialog in uns. Und wägen da Vor- und Nachteile in binnen Sekunden ab und haben schnell eine andere Perspektive. Und das haben Kinder eben noch nicht. Und wenn sie diese Perspektiven, diesen inneren Dialog, dieses Entweder-Oder, dieses Denken bekommen mit 6, 7 Jahre, dann wächst sich eigentlich so diese typische Ängstlichkeit, diese Schüchternheit aus. Eine gewisse Schüchternheit oder Zurückhaltung ist auch angeboren. Also da muss man sich auch selbst so ein bisschen schauen, wie bin ich selber? Ja? Bin ich auch eher ein zurückhaltender Typ? Dann wird das Kind auch eher so sein. Ja? Das ist auch ganz normal und typisch. Ja? Aber man kann natürlich das Kind sehr gut unterstützen mit unterschiedlichen Mentaltrainings, ja? Dass man mit positiven Sätzen, mit Affirmationen arbeitet und ihnen da in Entspannungsreisen Mut und Stärke mitgibt oder eine Mutkette bastelt für das Kind und das mitgibt. Also da gibt es schon Techniken auch und Methoden, damit man das Kind unterstützen kann. Aber trotzdem auch im Hintergrund zu wissen, ein gewisses Level ist komplett normal und ist ein Instinkt und braucht es, ja, weil das Kind lernt ja jetzt gerade die ganzen Erfahrungen kennen und ordnet es sozusagen ein im Gehirn, das ist Gefahr, das ist nicht Gefahr Und deshalb kann da einfach sein, dass manche Kinder da eher zurückhaltender sind oder schüchterner sind. Genau.
Ja, ich finde das so, so wichtig zu wissen, und es tut vor allem so gut, wenn man das hört und weiß, dass es zum Entwicklungsprozess gehören kann, dass mein Kind trotzdem wunderbar ist, auch wenn es ängstlich und schüchtern ist, und dass ich es nicht vorantreiben muss oder soll, sondern dass ich es wirklich, dass ich immer noch das Nest warm halte, damit es die Sicherheit hat und weiß, dass es ja so sein darf, wenn es das verspürt. Wie gehst du zu Hause mit Lob und Kritik um? Das ist nämlich sehr
Ja.
dein Ansatz dazu.
Okay. Ja, also Lob und Kritik finde ich relativ dasselbe. Ja. Das Lob ist sozusagen die Kehrseite von Kritik. Es ist natürlich positiv und das Kind hat natürlich Glückshormone und schüttet diese aus. Aber es ist Kritik und Lob ist dennoch ein und dasselbe, nämlich eine Beurteilung. Und es hat demnach nichts zu tun mit einer Gleichwürdigkeit oder mit einer Wertschätzung, weil wenn du jetzt lobst, wenn der Lobende stellt sich trotzdem auf eine Stufe höher als das Kind und urteilt von oben herab, ah, das hast du gut gemacht und das ist toll oder so, ja. Also das ist im Prinzip auch wieder dieses Urteil. Und das Kind lernt dadurch, dass es etwas leistet, kriegt es Lob, kriegt es Liebe, ist gleich Anerkennung. Ja? Also das ist eine Schleife. Ja? Wenn es Lob hat, muss es was leisten und dann kriegt es Liebe. Das ist sozusagen dieser Teufelskreis, den man eigentlich dann nicht unbedingt fördern sollte als Elternteil. Natürlich, wenn jetzt ein Kind irgendwas macht ist, und du schreist entzückt, zwar super, ja, dann ist es auch total normal, aber es sollte auf jeden Fall authentisch sein. Ich spreche da eher von diesen unreflektierten, schnellen Lob. Ja. Die Mutter macht gerade selber irgendwas, das Kind schreit, Mama, schau, was ich kann. Und die Mutter schaut nur eine Sekunde auf und sagt, ja, super gemacht und macht schon wieder ihre Sache weiter. Also dieses dahingesagte Lob, ja, das ist sehr kritisch. Und die Kinder können da auch wirklich sozusagen süchtig werden nach diesem Lob. Und das wären dann eher diese Kinder, die dann wirklich immer nur so nach außen sich orientieren, ja, als die nur etwas leisten, damit sie anderen gefallen, damit sie gut sind für die anderen. Und das ist sehr, aus meiner Sicht, sehr gefährlich in Bezug auf Suchtmittel, in Bezug auf Liebesbeziehungen oder auch im Freundeskreis in Richtung Gruppenzwang. Also wenn man sozusagen das so lernt, ich muss was leisten, damit ich jemandem gefalle, sind das nicht gute Voraussetzungen für solche Themen, die doch sehr präsent sind in unserer Welt.
Ich finde es wichtig, dass du gesagt hast, unreflektiertes Lob, in welche Richtung das führen kann. Und eben das Gegenteil, wenn die Reflexion, wenn man darüber nachdenkt, wie man mit Lob und mit Kritik umgegangen ist, weil, wie du gesagt hast, es kommt schnell auch mal raus, obwohl wir das gar nicht möchten. Wie gehst du mit dieser Reflexion um bei dir zu Hause? Wie nimmst du dir Zeit, mit diesen Gedanken, dich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen und ja, einfach dazu zu lernen und deine Fehler zu reflektieren und etwas mitzunehmen, damit es den nächsten Tag anders ausschaut?
Ja, ich glaube, da ist ganz wichtig, einfach dieser Lernwille zu haben, dass man als Mutter willig ist, dazu zu lernen und aus dem Verhalten von sich selber zu wachsen und zu lernen. Und ich finde es einfach am schönsten, wenn man so, also die Kinder wachsen genauso und wir als Eltern wachsen ebenso, ja. Also dieses Bild zu sehen, finde ich einfach ganz schön. Und dann kann man gibt es ganz viele Übungen dazu, vom Mentaltraining, wie ich quasi mit meinen Gefühlen umgehen kann, ja, wenn es das Thema vielleicht in Richtung Wut geht oder Traurigkeit, dass man hier sich wieder gut aufladen kann und selbst gut stärkt.
Wenn ich jetzt merke, dass mein Kind große Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren in der Schule oder bei den Hausaufgaben, wie kann ich es da unterstützen? Dass du, ich weiß, du arbeitest mit mentalem Training. Kannst du da etwas mitgeben? Was hilft Eltern, dass sie dieses Werkzeug einsetzen können, wenn sie es brauchen?
Ja, also wunderbar ist eben so Mentaltraining vor Hausaufgaben. Also wirklich so, also bevor man sich konzentrieren soll oder muss für die Hausaufgaben, ist es gut, wenn man sich ganz speziell fokussiert auf etwas. Ja, das ist zum Beispiel ganz eine einfache Übung. Man nimmt einen Kugelschreiber und dreht den so in den Fingern. Also sieht man es gut.
Ja.
Oder man nimmt einen Ball und tut den einfach hin und her schupfen. Also es geht um eine kurze Extremfokussierung, wo dann sozusagen das Gehirn aktiviert wird für Konzentrationsarbeit. Und also diese extremen Übungen, also diese Fokussierungsübungen, sollten wir halt dann nicht länger wie 2 Minuten machen. Kann man dann auch schon mit 2 Bällen machen, dass man wirklich sehr sich konzentrieren und fokussieren muss. Und dann ist sozusagen das Gehirn bereit, hier länger sich zu konzentrieren. Das ist natürlich eine Übungsarbeit und je länger man das trainiert, umso besser so ist auch dann die Konzentration.
Wunderbar. Was mich noch interessiert ist, du hast 2 Jungs zu Hause und wie du mit den Konflikten der beiden umgehst, ob du da schnell eingreifst, ob du sie machen lässt, ob du das reflektierst, wie gehst du entspannt damit um? Wie ist das bei dir?
Ja, mittlerweile schon. ja, also meine Empfehlung ist, feinfühlig und hellhörig zu sein. Also wenn gerade Kinder eher tendieren, viel zu streiten, muss man da sehr aktiv dabei sein, vor allem wenn sie noch klein sind und sehr jung sind. Wenn du merkst, es gibt schon irgendwie so eine Tendenz, dass das gleich eskaliert, dass ein Konflikt sich anbahnt, dann ist es gut, gleich einmal einzuschreiten und sagen, hey, hallo, braucht ihr mich? Braucht ihr Unterstützung? Braucht ihr Hilfe? Und somit geht der Fokus gleich einmal auf die Mutter über und kann sozusagen den Konflikt gleich einmal von Beginn an auflösen. Oder wenn halt wirklich schon ein Konflikt da ist, den dann zu begleiten. Also zuerst, wenn ein Kind schon weint, das einmal zu trösten und zu schauen, dass sich das seinen Kummer ausweint und loslassen kann. Und dann geht es zu schauen, was für Bedürfnisse da sind. Und ein wichtiger Tipp ist da wirklich, dass man nicht diesen Schiedsrichter spielt als Elternteil. Ja? Du bist der Täter und du bist das Opfer und es wird nur das Opfer getröstet und der Täter ist der Böse und der muss sich jetzt entschuldigen. Also von dem halte ich zum Beispiel gar nichts. Ja. Weil eine so unbewusste Entschuldigung, das hat einfach auch überhaupt keinen Mehrwert, ja, wenn es nicht von tief innen herauskommt. Und ja, also diese Schiedsrichterrolle gilt es wirklich zu vermeiden, weil es bringt euch nicht weiter. Ja? Es hilft keinem, wenn jetzt auch das Wissen da ist, der ist schuld oder der hat jetzt angefangen. Wichtig ist, wir brauchen Lösungen. Wie können wir jetzt es so gestalten, damit es uns allen wieder gut geht? Das soll eigentlich das oberste Ziel sein. Und da mal alle Bedürfnisse zu sehen und zu benennen, ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Und da immer wieder zurückzufragen, hey, was war da jetzt los? Und was willst du jetzt? Und was willst du jetzt? Und dann immer wieder hier in den Dialog zu gehen und Informationen eigentlich auszutauschen, was die Kinder gerade brauchen, was sie wollen. Das ist so der, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und der dann auch wirklich funktioniert. Also ich darf es jetzt echt schon so erfahren bei meinen Kindern, dass die selbst wirklich fratzefatz haben die Lösungen parat. Das ist wirklich wunderschön zu sehen, dass der Kleinste sogar schon mit Sachen kommt, hey, können wir das so machen oder können wir das so machen, wenn es ihm zum Konflikt kommt. Ja? Und ich glaube, da geben wir den Kindern ganz ein großes Geschenk mit, wenn wir ihnen diese Kompetenz von Lösungen sich Lösungen zu erarbeiten im gemeinsamen Dialog hier mitgeben und von klein auf anlernen, weil das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Punkte in unserer Berufswelt oder in unserer ganzen gesamten Welt, dass man Strategien findet, die für alle gut passen. Ja.
Absolut. Ich finde es wunderbar, dass du ihnen beistehst und bei der Lösungsfindung hilfst und sie bereits in jungen Jahren da einführst und ihnen Wege zeigst. Und die Schiedsrichter, Eltern als Schiedsrichter, das, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, also man verliert einfach immer. Man als Schiedsrichter verliert man immer. Man weiß auch nicht, wer begonnen hat. Die eine der beiden ist immer, bei meinen Kindern ist immer so, dass sie mich irgendwie austricksen. Also es ist wirklich genauso, wie du gesagt hast.
Ja, und je älter sie werden, umso mehr geht es eigentlich darum, wer angefangen hat, umso mehr ist der Redeschwall. Ja? Und da kommen 100.000 Erklärungen. Genau. Aber da gibt es ja gar nicht so sehr darauf einzusteigen, sondern wirklich zu schauen, hey, das ist mir egal, ich will das, das braucht man nicht, ja? Weil das hilft uns jetzt nicht weiter. Euch beiden geht es jetzt schlecht. Und wie können wir jetzt das schaffen, dass es euch wieder gut geht und dass ihr vielleicht wieder miteinander spielen könnt oder dass jeder seine getrennten Wege geht? Also da immer fokussieren auf das größere Ziel, nämlich auf die Gemeinschaft und auf das, wie es uns wieder gut geht.
Genau, und es geht ja wirklich, in der Familie geht es ja um die gelingende Beziehung, dass wir da Zeit und Energie investieren, weil das lohnt sich einfach immer. Und das wäre auch noch eine Frage, ob du mit uns eine Übung teilen kannst, die dazu beiträgt, eine gelingende Beziehung in der Familie zu fördern. Du hast so einen reichen Schatz an Erfahrung, auch mit mentalem Training. Das wäre einfach wirklich wunderbar.
Ja, sehr gerne. Also da freue ich mich auch sehr. Also ich habe das auch in unserem Komplettset mit dabei. Und das ist im Prinzip so eine kleine Entspannungsreise, die dieses Beziehungsbild der Familie wieder in ein positives und in ein gutes Licht rückt. Genau. Und wenn wir noch Zeit haben, können wir das gerne machen. Also ich habe es vorbereitet, ich würde es ein bisschen vorlesen, weil ganz auswendig kann ich es nicht, wenn das so passt.
Sehr gerne.
Okay, gut. Ja, dann fokussieren wir uns einmal auf uns. Wenn du bereit bist, kannst du gerne die Augen schließen und einmal tief in den Bauch einatmen und ausatmen. Hole dir jetzt vor deinem geistigen Auge deine Familie her. Wie sieht die Familie aus? Aus welchen Mitgliedern besteht sie? Siehst du alle wichtigen Familienmitgliedern? Schau mal ganz genau hin. Welche Farben umgeben die einzelnen Familienmitgliedern? Siehst du alle Familienmitglieder klar und deutlich? Oder sind eine oder mehrere Personen verschwommen oder in einem dunklen Licht? Und wo stehst du? Wo stehen die anderen Familienmitglieder? Und wie groß sind die einzelnen Familienmitglieder? Nun atme ein und aus. Und noch einmal ein und aus. Fülle dich nun selbst mit Licht. Beginne beim Kopf. Merke, wie dein Kopf durchflutet wird von hellem Licht. Die Augen, die Nase, der Mund sind voller Licht. Dann wandert das Licht weiter in den Halsbereich, hinab zu den Schultern. Das Licht wandert nun gleichzeitig in beide Arme, in die Handflächen und in jeden einzelnen Finger. Das helle Licht durchflutet nun deinen Brustbereich und deinen Bauch, deine Hüften. Gleichzeitig strömt das Licht in deine Oberschenkel, in deine Knie, weiter in deine Unterschenkel, deine Füße bis zu allen Zehenspitzen. Du bist nun voller Licht. Du bist Licht. Du merkst, dass du nun voll mit hellem Licht befüllt bist. So voll, dass es bereits übersprudelt. Das überflüssige Licht sprudelt aus deinem Herzen raus. Es fließt zu deiner Familie. Zu jedem Einzelnen fließt genug Licht, sodass auch diese vollgefüllt mit weißem Licht sind. Du merkst, wie sich nun das Bild deiner Familie verändert. Ihr steht nun im Kreis mit den Blicken zueinander. Jeder in seiner eigenen Lichtsäule. Jeder in seiner Größe und in seiner Einzigartigkeit. Eure Blicke sind wohlwollend und liebevoll füreinander. Eure Kommunikation ist verständnisvoll, respektvoll und klar. Alle Familienmitglieder können ihre Bedürfnisse und Gefühle deutlich ausdrücken. Ihr könnt euch gegenseitig achten und wertschätzen. Jeder wird akzeptiert und geliebt, so wie er ist. Euer Familienleben ist harmonisch, friedvoll und lustig. Eure Beziehungen sind wundervoll zueinander. Genieße diesen Augenblick. Saug ihn ganz in dein Herz hinein. Zum Abschluss öffne nun dein Herz. Umfasse mit deiner Herzensenergie die gesamte Familie. Mit Dankbarkeit und Liebe schließt du nun diese Übung ab. Du kannst nun wieder in die Außenwelt zurückkommen und alle Liebe und das ganze Licht für den Alltag mitnehmen.
Das war so unglaublich kraftvoll und schön. Dieser Moment im Kreis mit der Familie und das Licht. Unglaublich kraftvoll. Herzlichen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Also wirklich, wirklich, wirklich schön. Pure Kraft. Herzlichen Dank.
Ja, genau. Und das soll es eben sein, dass man sich selbst gut auftanken kann und diese Liebe, dieses Licht, diese Kraft dann auch weitergeben kann. Und ja, das kann man immer wieder machen, wenn es einem nicht so gut geht oder einfach auch als Start in den Tag wäre das eine super Übung, die relativ schnell geht und ja, den Alltag ganz anders bestreiten lässt. Ja? Mit ganz viel Liebe und Geduld und ja, mit einer inneren Haltung der Gelassenheit.
So schön, Birgit. Herzlichen Dank. Ich freue mich unglaublich, dass wir die Gelegenheit hatten, so ein schönes Gespräch zu führen. Kannst du uns noch mehr über dich erzählen, wo man mehr erfahren kann?
Ja, also ich betreibe die Seite starkekids.com und bei uns gibt es eben zwei Themenbereiche. Das eine ist wirklich so diese Mentalgeschichten, die es als Hörbücher gibt bei uns, als Download oder eben auch als CDs. Und diese Mentalgeschichten sind in unterschiedlichen Altersgruppen erhältlich und dabei geht es konkret, dass man den Kindern so dieses Mentaltraining auf spielerische Art und Weise beibringt und ihnen erlernt, ja, weil sie dadurch selber mit Gefühlen besser umgehen lernen. Sie können sich selber gut mit Kraft und Stärke auftanken und können somit in den Alltag einfach besser auch handhaben und die Dinge besser umsetzen. Ja, und das ist halt so das eine Bereich, also diese Mentalgeschichten. Und der andere Bereich ist, dass ich den Eltern eben Beratungen eben anbiete. Ich habe einen Elternratgeber in Form eines Komplettsetters. Also das ist so ein E-Book mit ganz vielen Tipps und Alltagsproblemen, die halt auf wertschätzende Art und Weise gelöst werden sollen und können. Und das Buch hat den Titel Mach dein Kind stark und selbstbewusst fürs Leben. Also es geht wirklich um dieses Selbstwertgefühl, dieses Selbstvertrauen, wie kann ich das durch meine Beziehung, durch die Erziehung dem Kind vermitteln, damit es eben nicht manipuliert wird oder verändert wird und weniger wird, sondern dass es gestärkt wird, dass es wirklich gut gewappnet ist für das weitere Leben. Ja, und Coaching, also 1-zu-1-Coaching biete ich auch an. Genau, das alles unter www.starkekids.com.
Und du hast auch einen wunderschönen Newsletter, den du verschickst, den ich nur empfehlen kann. Der ist auch sehr, sehr schön.
Danke.
Herzlichen Dank, Birgit, für deine
auch.
Zeit, für alles, was du mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, wir haben bald wieder mal die Gelegenheit, zusammen ein Gespräch zu führen.
Sehr gerne, ja. Hat mir auch Riesenspaß gemacht. Ja. Dankeschön für die Möglichkeit.
Ja, ich wünsche dir alles Gute bei deiner weiteren Arbeit.
Dankeschön, dir auch.
Mach's gut. Tschüss.
Okay, tschüss. Ja.